Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Internetsucht?
Online-Sucht?
Auf jeden Fall ist es eine Krankheit.
Eine Sucht, wie das Wort schon sagt.
Wenn man stundenlang vorm Internet sitzt.
Naja, dass man den ganzen Tag vor dem PC sitzt, keine sozialen Kontakte mehr hat, nicht mehr rausgeht, nichts mehr erledigt.
Naja, eigentlich ist das genauso wie Alkoholsucht oder sowas, ne?
Wenn man keine Hobbys mehr hat und halt den ganzen Tag vorm Rechner rumhängt und ja, ich glaube, gibt's so Spiele halt, ne? Warcraft oder ich höre das immer nur und ich halte davon gar nicht.
Das ständige Bedürfnis, einen Knopf zu drücken, um mich einzuloggen in das System, das mich bestimmt.
Virtuelle Freunde oder wenn das Internet zur Sucht wird, das ist unser Schwerpunktthema heute, denn die Zahl der Online-Süchtigen steigt offenbar beständig. Allein in Deutschland sollen es bis zu 2 Millionen Menschen sein, die davon betroffen sind. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon mit Katja Bigalke. Außerdem besprechen wir in dieser Sendung das Buch »Die Macht der Suchmaschinen«. Herausgegeben wurde das von Marcel Machill und Markus Beiler und wir porträtieren den Musikmanager Tim Renner. Vorher aber noch, um auf den Geschmack zu kommen, einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem schönen Blogspiel »Ghosts – Nachts im Netz« von Delete. Denn natürlich gibt es neben der Netzmusik von Martin Riesel auch wieder unseren Blogspielbeitrag der Woche.
Im Netz. Geisterstunde. Spukhäuser werden betreten. Mikrofon im Anschlag. Rastlose Seelen zum Download. Eine Spurensuche.
Whatever.
Are you here?
I'll be back in a couple hours.
Eine akustische Spurensuche im Netz nach den Stimmen angeblich Verstorbener. Ghosts, nachts im Netz von Delete.
Breitband, Topic.
Die Zahl der Online-Süchtigen steigt offenbar beständig. Manche gehen in Deutschland sogar von einer Dunkelziffer von 2 Millionen Internetabhängigen aus. Und trotzdem ist die Forschung noch zu keinem besonders zuverlässigen Ergebnis gekommen, was die Ursachen, Folgen oder auch die Therapiemöglichkeiten dieser speziellen Abhängigkeit angeht. Welche Formen die Flucht in die digitale Scheinwelt für die Menschen annehmen kann und wie sich das Ganze auf das reale Leben auswirkt, hat Michael Engel für uns recherchiert.
Experten streiten sich immer noch über die Frage, wie viele Menschen überhaupt abhängig sind vom Internet. Pessimistische Schätzungen gehen davon aus, dass 5-9% der rund 40 Millionen Internetnutzer in Deutschland online-süchtig sind. Das wären weit über 2 Millionen Betroffene. In speziellen Foren schreiben Abhängige und deren Angehörigen anonym über ihre leidvollen Erfahrungen.
Dann kam Second Life und veränderte unser Leben. Jeden Abend hing mein Mann nach der Arbeit in SL. Wir stritten nur noch, weil ich das alles nicht verstand. Anfangs sagte er, es sei ein Spiel. Dann hieß es, man investiert Gefühl. Hinter jedem Avatar steht ein Mensch, einer, der ihm mittlerweile näher steht als ich.
Online-Abhängigkeit ist viel schwieriger zu erfassen als eine stoffliche Heroin- oder Alkoholsucht, weil die klare Dosis-Wirkungsbeziehung fehlt. Allein die Zeit, die im Internet verbracht wird, ist nach Ansicht von Dr. Bert T. Wild nicht allein ein Indikator für süchtiges Verhalten. Der Psychiater bietet in der Medizinischen Hochschule Hannover eine Mediensprechstunde an und behandelt Patienten mit Internetabhängigkeit.
Die exzessiven Internetabhängigen surfen bis zu 12-14 Stunden pro Tag, zum Teil über Jahre hinweg. Man muss aber genau schauen, wenn jemand zum Beispiel eine Arbeit hat, in der er ständig im Internet sein muss, dann muss man da differenzieren. Es gibt auch Menschen, die das tatsächlich über einen Zeitraum von Monaten machen und sind deswegen noch nicht internetabhängig. Das Entscheidende ist vielmehr der Leidensdruck und die Frage, ob eben andere soziale Bezüge immer mehr wegfallen und ob man sich letztendlich selbst schädigt dadurch.
Wer nur noch vor dem Monitor sitzt, Beziehungen und Freunde vernachlässigt, dabei immer mehr vereinsamt und kaum noch die nötigsten Dinge des alltäglichen Lebens bewältigt, ist zweifellos abhängig vom Internet. Solche Fälle häufen sich, so der Psychiater aus Hannover. Meist sind es Menschen, die durch Depressionen oder Angsterkrankungen besonders empfindlich sind.
Also in unserer Mediensprechstunde kann man ganz klar sagen, dass das in der Regel junge Männer sind, also zu 80%, die zwar häufig noch eine relativ gute Schulbildung haben, aber dann auf dem Weg in ein autonomes Erwachsenenleben scheitern, in Beziehungen, in der Ausbildung, im Studium und so weiter, und sich dann gekränkt, deprimiert zurückziehen in die virtuelle Welt und dann eben nie in einem wirklich erfüllenden Erwachsenenleben ankommen.
Doch auch diese Fälle gibt es, und sie machen Schlagzeilen. Richter, Lehrer, Rechtsanwälte, die exzessiv nach einschlägigen Bildern im Internet suchen und die Daten gleich festplattenweise daheim stapeln. Experten unterscheiden bei der Online-Sucht drei verschiedene Bereiche. Die Online-Kommunikationssucht, das betrifft die Foren bzw. Partnerbörsen, die Online-Spielsucht, verbunden zum Beispiel mit Rollenspielen wie Second Life, und die Online-Sexsucht.
Da muss man ganz klar sagen, jemand, der abhängig ist von einem Internetrollenspiel, hat in der Regel eine ganz andere psychiatrische Symptomatik als jemand, der zum Beispiel abhängig ist von Internetseiten, die nur pornografische Inhalte letztendlich bieten, oder wenn jemand abhängig ist von einem Chat, wobei letzteres seltener ist als die Abhängigkeit von Rollenspielen. Das scheint so das Entscheidende im Moment zu sein.
Langsam nur beginnen Experten zu verstehen, welche unterschiedlichen Gefahren das Internet für seine Nutzer birgt. In einem Punkt sind sich alle einig. Wir befinden uns in einer Zeit des medialen Umbruchs hin zu einer virtuellen Welt, die unsere Fantasie in ganz anderer Weise bedient und beflügelt. Wie viele Internetsüchtige wir heute auch haben, in Zukunft werden es wesentlich mehr.
Eigentlich bin ich mir schon seit langem bewusst, dass ich süchtig bin. Aber ich sehe es meist nicht allzu schlimm an, denke immer, ich kriege es schon in den Griff. Tatsache aber ist, dass es immer schlimmer wird.
Michael Engel war das mit einem Überblick zum Thema Online- bzw. Mediensucht. Der Reiz, sich aus der Offline-Welt zu verabschieden und in die Online-Welt zu fliehen, ist ja relativ offensichtlich. Virtuelle Freundschaften lassen sich zum Beispiel viel einfacher im Netz schließen als in der realen Welt. Die Hürden sind niedriger und per Chat oder E-Mail erreicht man dann auch viel mehr Gleichgesinnte als zum Beispiel in der Nachbarschaft, die wirklich um die Ecke wohnt. Einfach nie mehr alleine sein. Oder doch? Es gibt nämlich offenbar einen Punkt, an dem es schwierig wird, zurückzukehren ins reale Leben. Markus Heidmeier hatte vor dieser Sendung die Gelegenheit, mit dem Suchtforscher und Medizinpsychologen Klaus Wölfing von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zu sprechen.
Sagen Sie, Herr Wölfling, ist die Debatte rund um das Thema Internetsucht nicht eigentlich völlig übertrieben? Da kursieren ja ganz unterschiedliche Zahlen mittlerweile. Manche sprechen von 200.000 Suchtkranken, andere von fast 2 Millionen Online-Süchtigen. Ist nicht diese Diskussion übertrieben? Denn wenn man mal genau hinschaut, ich bringe mal die Stichworte Kaffee, Alkohol, Tabletten, auch Fernsehen. Die Deutschen gucken ja 4 Stunden Fernsehen am Tag im Schnitt. Muss man doch die Frage stellen, sind wir nicht alle süchtig?
Also ich befasse mich ja eigentlich mit den Extremfällen, also mit den pathologischen Fällen. Und da finde ich es schon ganz gut, dass die Öffentlichkeit sich darauf richtet. Bei uns ist es wichtig, genau hinzugucken, ab wann fängt wirklich krankhaftes Verhalten an, ab wann kann man von pathologischem Online-Verhalten beispielsweise sprechen. Und das sind ja Extremfälle, mit denen wir uns beschäftigen. Aber die brauchen natürlich auch eine Lobby. Insofern ist die Aufmerksamkeit darauf nicht verkehrt, aus meiner Sicht.
Schauen wir mal genau auf diese pathologischen Online-Verhaltensweisen. Ist das Internet überhaupt in der Lage, süchtig zu machen? Oder ist das Medium nicht eher so eine Art Verstärker, das bereits also bei den Betroffenen psychische Störung oder eben entsprechende Prädispositionen bereits vorliegen?
Ja, diese Debatte haben wir natürlich jetzt in der psychiatrischen Fachwelt ebenso. Dort gehen natürlich einige Kollegen davon aus, dass nur zugrunde liegende Störungen die Internetsucht auslösen. Und wir haben aber, wenn Sie sich die stoffgebundenen Störungen, also zum Beispiel Alkoholabhängigkeit oder Cannabisabhängigkeit oder Heroinabhängigkeit angucken, natürlich immer eine große Bandbreite von Komorbiditäten. Das heißt Begleiterkrankungen, die eventuell auch dem Suchtverhalten zugrunde liegen.
Wie sehen die aus?
Ja, Angststörungen, Depressionen, alles das, was Sie sozusagen aus den psychischen Störungen her kenne oder aus der Breite der psychischen Störung.
Vielleicht müssen Sie mir nochmal genauer erläutern, wie dann eine Online-Sucht aussieht.
Zunächst haben wir vor allen Dingen auffällig Leistungseinbußen in der Schule. Wir haben
bei jungen Menschen, wie bei jungen Erwachsenen? Menschen,
ja, da haben wir eben die Vernachlässigung von Beruf oder von sozialen Kontakten, also eine Isolation findet zumeist statt. Die sozialen Kontakte finden eben nur noch über die virtuelle Identität statt, also über den Avatar im Computerspiel beispielsweise oder über die Chatkontakte. Und wir haben vor allen Dingen auch das Problem, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen Entzugserscheinungen auftreten, wenn sie eben nicht Computer spielen können. Und hier sind es solche Sachen wie Unruhe, gedankliche Fixierung auf das Computerspiel, also eine Einengung gedanklicherseits nur auf die Computerspielwelt oder auf die virtuelle Welt. Und zum anderen eben auch, wenn Eltern einschreiten, aggressive Durchbrüche, ja, zum ersten Mal schlagen die Kinder die Eltern. Das ist für viele Eltern, die bei uns auf der Hotline eben anrufen, ein sehr erschütterndes Phänomen.
Das heißt, Sie haben eine Hotline, wo sich Betroffene melden können. Sind da eigentlich mehrheitlich Eltern und Angehörige in der Leitung oder sind da mehrheitlich Betroffene direkt in der Leitung?
Nun ja, das ist dann immer vom Alter des Betroffenen abhängig. Bei den Kindern und Jugendlichen herrscht eigentlich keine Krankheitseinsicht, kann man so sagen, auch in den Extremfällen nicht, weil wir hier natürlich das Problem haben, alle physiologischen und psychischen Faktoren werden natürlich durch die Eltern aufrechterhalten. Das heißt, sie wohnen zu Hause umsonst, sie bekommen ihr Essen und müssen sich sozusagen noch nicht der Realität stellen. Damit haben wir auch immer so ein Retardierungsproblem.
Das heißt, sie riskieren noch keinen Arbeitsplatz beispielsweise, keine Beziehung, keine Familiensituation. Ja.
Also Beziehung schon, aber die werden dann eben, Partnerschaften werden auch aufgrund des Computerspiels abgebrochen.
Nochmal zu diesem Thema Sucht. Man verbindet ja mit dem Begriff Sucht, mit dem Begriff Abhängigkeit auch den Begriff Rausch. Wie sieht eigentlich der Rausch des Online-Süchtigen aus? Was suggeriert ihm dieser Rausch und was sucht der Online-Süchtige in diesem Rausch?
Ja, also zum einen ist es so, dass wir, das kennen Sie vielleicht selber auch, so eine Art Tunnelblick entwickeln, wenn wir lange vor dem Rechner stehen. Das heißt, wir bekommen nicht mehr mit, was um uns passiert. Wir haben so ein ausgedehntes Zeiterleben, beziehungsweise bezüglich der Realität ein eingeschränktes Zeiterleben. Das heißt, wir merken gar nicht, wie viel Zeit wir eigentlich vor dem Rechner verbringen.
Aber das würde ich auch aufs Fernsehen zutreffen. Wenn ich 4-5 Stunden vorm Fernseher sitze, dann ist es ein ähnliches Phänomen.
Das ist richtig, aber da kann natürlich auch schneller Langeweile auftreten. Vor dem Computer sind sie auch immer aktiv gefordert. Hier sind es die interaktiven Prozesse, die sozusagen ihnen ja auch immer wieder eine Verstärkung geben.
Nochmal zu der Sucht im Allgemeinen, vielleicht auch zur Geschichte der Sucht. Gibt es eigentlich Süchte schon immer in der Zivilisationsgeschichte oder hat sich die Sucht erst so im Zuge der Moderne, Postmoderne ausgebildet und sind gerade die neuen Medien große Gefahrenquellen dafür dann?
Na, ich denke, dass wir da unterscheiden müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es ja so, dass auch ein Kollege von uns aus England, Mark Griffiths, vorschlägt, Technological Addictions als Begriff zu formulieren und darunter alle Süchte zu subsumieren, die mit dem Internet oder mit Online-Verhalten zu tun haben und da aber auch genau zu unterscheiden, was haben wir hier als sexsüchtiges Verhalten zum Beispiel, also Suche nach Pornografie oder pornografischem Material, Computerspielsucht oder Chatsucht, also Kommunikationssüchte eher. Zum anderen ist es aber so im Rückgriff auf das 19. Jahrhundert, dass dort eigentlich vier Süchte bekannt waren. Das ist einerseits die Alkoholsucht, andererseits die Opiatsucht, die Kokainsucht und eben die Spielsucht. Das verlor sich dann über das 20. Jahrhundert etwas. Die Spielsucht war lange Zeit Stiefkind in der Psychiatrie oder in der Suchttherapie und hat sich eigentlich erst zum Ende des 20. Jahrhunderts hin als behandlungswürdiges Krankheitsbild in Deutschland auch herausgestellt. Sieht man daran, dass eben seit 99 die Rententräger sozusagen auch das pathologische Glücksspiel als Sucht behandeln. Im 19. Jahrhundert wiederum war es eben als klassische Sucht anerkannt in der Psychiatrie.
Und das heißt, die Online-Sucht ist quasi der Zwilling der Glücksspielsucht im Sinne der verhaltensbasierten Sucht.
Geschwisterkind auf alle Fälle. Zwilling, denke ich, wäre zu weit gegriffen.
Klaus Wölfling, Medizinpsychologe an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Markus Heidmeier hat mit dem Suchtforscher Klaus Wölfing über Abhängigkeitsstrukturen im Netz gesprochen. Macht das Internet abhängig? Haben auch Sie den Eindruck, dass das zunehmende Online-Sein Ihr Sozialleben verändert? Sie können uns Ihre Erfahrungen mitteilen und mitdiskutieren auf der Seite breitband-online.de. Dort finden Sie auch weitere Links zum Thema. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
Als begleitender Weg aus der Online-Sucht wird ja empfohlen, neue Aktivitäten anzugehen, zum Beispiel Musik machen. Und dass gerade Amateurbands auch was zum Thema zu sagen haben, das zeigen zum Beispiel B11 aus Nordrhein-Westfalen. Denn es ist dein Leben.
Wie oft mit Tränen in den Augen, allein gegen die Welt, mit einem Lächeln auf den Lippen. Konntest du's nicht glauben, dass dein Glaube so schnell verfällt? Wie oft soll die Stimmung noch kippen? Du bist nicht einer von Millionen, du bist einer für viele. Dein Leben soll sich für dich lohnen, kämpfe für deine Ziele. Dein Leben ist deins, nur deins, mach was draus, denn du hast nur eins. Und deine Träume lebt sie offensiv. Seh dich dann so negativ. Dein Leben ist deins, nur deins. Mach was draus, denn du hast nur eins. Und deine Träume lebt sie offensiv. Seh dich dann so negativ. Denk einfach nicht an die dunkle Nacht. Denk lieber nur an dich. Denk nicht an das mögliche Versagen. Nein, sondern lieber an die Gewinnertracht, an deine Heiligtümer. Hör auf, dich ewig zu beklagen. Lass dir keinen erzählen von den Falschen, sodass du dein Leben versaust. Hör auf, mit deinem Stolz zu feilschen, damit du dir selber vertraust. Dein Leben ist deins, nur deins. Und mach was draus, denn du hast nur eins. Und deine Träume lebt sie offensiv. Seh nicht alles so negativ. Dein Leben ist deins, nur deins. Mach was draus, denn du hast nur eins. Und deine Träume lebt sie offensiv. Seh nicht alles so
B11 war das mit Dein Leben. Viele, die aus ihrem Leben was machen wollen, und zwar zunächst mal als Amateurmusiker, präsentieren sich dann erstmalig auf openbeats.de. Dieses Portal für Fans und Bands, wie es sich nennt, das habe ich hier in der Breitband-Netzmusik schon mal ausführlich vorgestellt. B11 ist da so eine typische Band. Die kommt aus dem Drei-Städte-Eck Bielefeld, Münster, Bad Salzuflen und geht seit 2001 ihren eigenen musikalischen Weg. Mit einem Sound, wie er nach meinen bisherigen Erfahrungen gerade bei Netzmusikhörern ankommt. Deutschrock mal anders, so beschreiben sie das selbst. Und immer getreu dem Motto, B11 rockt das Herz. Na dann, hier sind die vier nochmal lebenslang von B11.
Mir ist es nicht leicht, mal bist du hart, mal bist du weich. Du bist so einmalig, vielmehr einzig altartig. Was ich denke, schwer zu sagen, bin am Limit, Angst zu versagen. Zu verlieren, Schreckensvision mit aller Kraft. Für deinen Thron, was immer kommt, was immer geht, du bist mein lebenslanger Weg. Was immer bleibt, was immer du lässt, du bist mein lebenslanger Test. Was ich von dir hab, wann immer ich sieg, du bist mein lebenslanger Sieg.
was immer du willst, wann immer ich kann. Bei dir hab ich lebenslang, ein Leben lang, hab ich bei dir lebenslang. Dein Wille, der geschehe, auch wenn ich in deinem Schatten stehe. Ein Lachen macht mir Mut vor deiner Kraft. Zieh ich meinen Hut, was immer kommt, was immer geht. Du bist mein lebenslanger Weg. Was immer bleibt, was immer du lässt. Du bist mein lebenslanger Test. Was ich von dir hab, wann immer ich sieg. Du bist mein lebenslanger Trieb. Was immer du willst, wann immer ich kann. Bei dir hab ich jeden lebenslang.
Breitband Besprechung.
9 von 10 Internetnutzern in Deutschland benutzen Google, wenn sie irgendetwas im Netz recherchieren. Google ist sogar die meistgenutzte Suchmaschine der Welt. Aber kann man dem Output von Google zum Beispiel auch wirklich trauen? Sind Suchmaschinen objektiv oder filtern sie die Welt nicht nach ganz eigenen Kriterien? Wikipedias Antwort auf diese Frage ist nun, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln, eine, deren Filterkriterien dann für jeden ersichtlich sein sollen. Andere Antworten auf diese Fragen gibt der gerade erschienene zweisprachige Sammelband Die Macht der Suchmaschinen, den Marcel Machill und Markus Beiler herausgegeben haben. Meine Kollegin Vera Linz hat das Buch gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal einleitend die Frage, was sind denn die zentralen Thesen in diesem Buch und wie werden die begründet?
Also die zentrale These ist aus meiner Sicht, dass gängige Klischees nicht unbedingt stimmen oder zumindest zu hinterfragen sind. Also die da zum Beispiel lauten, Suchmaschinen haben wahnsinnig viel Macht oder Suchmaschinen befördern die Hierarchisierung des Netzes, sie verschlechtern die Qualität des Journalismus und derartiges, was so in der Öffentlichkeit rumschwirrt. Und diese Thesen werden hinterfragt. Das ist, finde ich, die eine Qualität des Buches und zwar sehr komplex hinterfragt. Und die andere Qualität ist, dass am Ende auch die Antwort ein bisschen offen bleibt, wie viel Macht Suchmaschinen eigentlich haben, dass da also noch ganz viel Forschungsbedarf besteht. Vielleicht mal kurz zur Struktur des Buches, denn es ist ein sehr umfangreicher Sammelband. 20 Artikel sind da versammelt. Es geht also einmal um die Regulierung. Suchmaschinen haben eine hohe Konzentration auf dem Markt. Muss man da regulatorisch eingreifen? Und wenn ja, dann wie wird gefragt? Dann geht es um Suchmaschinenökonomie. Die haben eine große Marktmacht. Es gibt hohe Eintrittsbarrieren für neue Player. Und entspricht das noch unseren Vorstellungen vom Markt? Also wollen wir das eigentlich? Dass die so eine hohe Marktmacht haben. Dann der dritte Schwerpunkt ist Suchmaschinen und Journalismus. Beeinträchtigen die Qualität des Journalismus? Der vierte ist Technik und Qualität von Suchmaschinen. Also was kommt da eigentlich raus? Wie gut sind die eigentlich? Und der fünfte Punkt ist das Nutzerverhalten und die Kompetenz. Wie gehen wir eigentlich damit um?
Also ganz schön komplex. Ja. Vielleicht ein Punkt, Sie haben das jetzt schon mehrfach genannt, der Journalismus. Das wird ja immer wieder behauptet, dass die zunehmende Suche eben über diese Suchmaschinen die Qualität des Journalismus verschlechtere. Stimmt das?
Ja, die Frage wird hier so gestellt, ist Google zum Beispiel ein trojanisches Pferd? Also erst kommt es rein, ist eine Arbeitserleichterung bei der Recherche und dann zersetzt es aber den Journalismus in seinem Wesen von innen. Und die Antwort hier ist, das fand ich sehr interessant, dass das bisher alles nur Vermutungen sind. Also es gibt keine empirischen Belege dafür, dass die Nutzung von Suchmaschinen die Qualität des Journalismus beeinträchtigt. Man hat da deutsch-schweizerische Journalisten befragt nach dem Einfluss von Suchmaschinen auf die eigene Arbeit und dann haben auch tatsächlich schon alle gesagt, sie nutzen sie, das ist sehr wichtig. Man nutzt es auch zur Themenselektion, aber vor allem nur bei Lifestyle-Geschichten, also nicht zum Beispiel im eigentlichen Nachrichtenbereich. Da geht man schon auf Agenturen zu oder auf die Recherche, die man außen macht. Also insofern ist hier der Schluss, es kann den Qualitätsjournalismus bedrohen, ja, wenn man nicht aufpasst, aber es gibt noch keine Belege dafür, dass es so ist.
Für den investigativen Journalismus kann es ja auch eine Chance sein eigentlich, ne?
Ja, es ist eine Chance, wenn man es komplementär nutzt, ne? Wenn man die Suchmaschinen nutzt und dann weitere Recherchemöglichkeiten.
Stichwort Wort Google. Google hat ja eine ganz klare Vormachtstellung auf dem Markt. 57% ist der Marktanteil offenbar auf dem deutschen Suchmarkt. In den USA sind es knapp 50%. Wie sieht es denn aus bei der Qualität von Google? Zu welchem Schluss kommen da die Autoren?
Also man hat da beispielhaft die Qualität von Google Scholar untersucht, also der wissenschaftlichen Suchmaschine von Google, die Ende 2004 in den USA gestartet worden ist. Und man war da recht enttäuscht. Also man hat nur eine begrenzte Anzahl relevanter Dokumente gefunden, zahlreiche Doubletten, tote Links in der Ergebnisliste. Viele Ergebnisse konnten gar nicht angezeigt werden, die erstmal so auf der Übersicht erschienen sind. Andere Treffer waren nur als abstrakt vorhanden, die dann durch Passwörter geschützt waren. Also da hat man interessanterweise sogar festgestellt, dass die Qualität von Google selbst besser ist als die von Google Scholar. Wenn man da mehr findet, ein breiteres Spektrum zum Thema, da ist es allerdings schwieriger, dann die Ergebnisse in ihrer Qualität einzuschätzen.
Wie sieht das denn aus mit Regulierungsversuchen? Gibt es Möglichkeiten, Suchmaschinen zu kontrollieren?
Naja, wir haben in Deutschland zum Beispiel einmal das Konzept der Selbstkontrolle, also dass man sagt, bestimmte Seiten mit pornografischen Inhalten oder völkerverhetzenden Inhalten, die werden eben gesperrt von den Selbstkontrollgremien selbst. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann ist die Frage, wie reguliert man die Suchmaschinen direkt? Und das ist noch ziemlich offen. Also es gibt da zum Beispiel von Norbert Schneider, dem Chef der Medienanstalt in Nordrhein-Westfalen, der schlägt das Konzept der weichen Regulierung vor, dass man die Suchmaschinenbetreiber auffordert, eben ihre Kriterien transparent zu machen, die Prozesse transparent zu machen und dann sie dafür bestraft, falls sie das nicht machen. Aber so richtig weit ist man da noch nicht gekommen und dieses Konzept der weichen Regulierung ist auch vor dem Hintergrund vorgeschlagen worden, dass man natürlich auch weiß, wie begrenzt die Möglichkeiten sind, tatsächlich einzugreifen. Also weil man ja heute durchs Internet überall hin sich verziehen kann, wenn man irgendwie geahndet werden soll.
Wissen denn die Nutzer eigentlich die Funktionsmechanismen dieser Suchmaschinen? Haben die Autoren dazu recherchiert?
Ja, und nach diesem Buch eigentlich so gut wie gar nichts. Also das wird gar nicht groß reflektiert, nach welchem Prinzip da die Ergebnisse entstehen könnten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ganz wenige, auch unter Journalisten zum Beispiel, darüber Bescheid wissen, wie man wirklich noch mehr recherchieren kann mit der Suchmaschine. Also die meisten geben nur ein Wort ein und das war's dann. Aber es gibt ja noch weitere Suchfunktionen und darüber wissen eigentlich die wenigsten Bescheid. Das wird auch so ein bisschen mit Sorge betrachtet hier, dass man damit gar nicht kompetent umgehen kann.
Zu welchem Schluss kommen Sie denn nach der Lektüre des Buches? Würden Sie sagen, die Suchmaschinen haben zu viel Macht?
Das ist eine Frage, die auch noch offen ist im Buch, aber die, finde ich, in dem Buch sehr interessant behandelt wird. Es gibt verschiedene Machtkonzepte in der Suchmaschinenforschung und da werden auch drei im Buch vorgestellt und die gehen hauptsächlich in die Richtung, dass eben die Macht der Suchmaschinen zunimmt, die Hierarchisierung des Netzes zunimmt und wir also sozusagen von der Technik dominiert werden. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so fatalistische Ansätze sind das ja. Und die These hier in dem Buch ist, dass ich Suchmaschinenmacht als verteilte Macht analysieren kann. Dass wir also eine Interaktion verschiedener Akteure in einem Netzwerk haben und dass die Macht hier keine negative Instanz ist, sondern ein produktives Netz, das auch Wissen hervorbringt. Wir alle spielen ja da auch mit und wir bringen ja auch von außen auch Dinge mit ins Netz. Und das ist ja nicht nur die Suchmaschine, die das macht. Natürlich entstehen dabei Asymmetrien, die zu bestimmten Machtverhältnissen führen können. Aber man weiß nicht, wie die aussehen und man kann nur sagen, man muss sie transparent machen, immer wieder transparent machen und dann kann man seinen Schluss daraus ziehen. Also die Frage ist offen. Man vermutet eine starke Macht, aber man weiß es eigentlich gar nicht wirklich.
Da muss also weiter recherchiert werden. Mit Vera Linz sprachen wir über die Macht der Suchmaschinen, The Power of Search Engines, herausgegeben von Marcel Machill und Markus Beiler. Der Band ist 2007 im Herbert von Halem Verlag erschienen. Er hat 350 Seiten und kostet 28,50 Euro.
Breitband, Medien und Meinungen.
Verbotene Bücher. Die Abmahnwelle greift auf Online-Antiquariate über. Die Rechtsanwältin Christine Erhardt hat rund 300 Buchhändler unter Androhung einer einstweiligen Verfügung aufgefordert, indizierte Werke wie Josephine Mutzenbacher oder das definitive deutsche Hanfbuch aus dem Angebot zu nehmen. Es gehe allein um die Gewährleistung des Jugendschutzes, erklärte die Anwältin. Bei booklooker.de, einer Plattform für Online-Antiquariate, vermutet man jedoch finanzielle Interessen hinter dem juristischen Vorgehen. Dafür sprechen auch die Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Bonner Buchhandlung Gutenberg, die für die Klagen verantwortlich ist, sei kein real existierendes Buchgeschäft. Unter der angegebenen Telefonnummer erreiche man stattdessen den Rechtsanwalt Guido Renner. Blockbuster für die Konsole. Der amerikanische Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer steigt in das Games-Geschäft ein. Bruckheimer, der Blockbuster wie Fluch der Karibik und die Fernsehserie CSI produziert hat, will in Zukunft gemeinsam mit dem Musiksender MTV Videospiele entwickeln. MTV hat bereits angekündigt, rund 500 Millionen Dollar in die interaktive Unterhaltungssparte zu investieren. Die Kooperation ist für beide Parteien eine Investition in die Zukunft. Die Entertainment-Branche erzeugt mit Computerspielen mittlerweile mehr Umsatz als mit Musik und Filmen. Gefährliche Spiele. Die Bundesregierung plant schärfere Gesetze im Umgang mit Computerspielen. Bisher werden Computerspiele nur dann für Jugendliche unter 18 Jahren verboten, wenn sie ausdrücklich Gewalt oder Krieg verherrlichen. Jetzt soll der Katalog der indizierten Spiele deutlich ausgeweitet werden. Computerspiele mit besonders realistischen, grausamen und reißerischen Gewaltdarstellungen sollen auf Wunsch des Bundesfamilienministeriums mit Abgabe-, Vertriebs- und Werbeverboten belegt werden. Der Branchenverband Bitkom kritisiert die Pläne der Regierung. Die neuen Kriterien seien ausgesprochen interpretationsfähig und würden zu Rechtsunsicherheit führen. Nachrichten aus dem Netzwerk. Auch Nachrichtenagenturen setzen auf das Geschäft mit sozialen Netzwerken. Der deutsche Depeschendienst DDP kündigt unter dem Titel Leute-Netz eine Community-Lösung für kleine und mittlere Tageszeitungen an. Die Software, die DDP gemeinsam mit der renommierten Webagentur Knallgrau entwickelt hat, ermöglicht den Aufbau eines Social Networks rund um das Internetportal einer Regionalzeitung. Die Leser sollen zu kostenlosen Mitarbeitern werden, indem sie die redaktionellen Inhalte mit eigenen Texten und Fotos ergänzen. DDP denkt darüber hinaus an das Anzeigengeschäft. Gegen entsprechende Bezahlungen können sich Geschäftskunden im Leute-Netz positionieren. Auch das ist Web 2.0. Werbung und Journalismus kommen sich wieder einmal ein Stück näher.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Kolja Mensing. Und jetzt Netzmusik mit Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
Wer als Geschenk oder zur eigenen Erbauung zu Weihnachten noch ein bisschen Musik runterladen will, und zwar legal und für lau, dem kann ich was empfehlen. Auf einer Liste von Creative Commons Christmas Songs findet man auch den Chor von Theologischer Akademie und Priesterseminar Kiew.
Oh.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Unter deiner Gnade. Gesungen hat der Chor einer Einrichtung in der Ukraine, die nennt sich Theologische Akademie und Priesterseminar Kiew. Auch diese Aufnahme finden Sie auf einer Liste mit Weihnachtsmusik unter Creative Commons Lizenz. Die hat ein Blogger namens Uwe Herrmann zusammengestellt. Links auch dazu und die gesamte Playlist dieser Sendung wie immer unter breitband-online.de. Auf dieser Liste findet man viel klassisches, meist US-amerikanisches Weihnachtszeug, aber auch ein paar ungewöhnliche Sachen wie diesen Chor aus Kiew. Der pflegt die Gesangskultur der orthodoxen Kirche, entstanden im 11. Jahrhundert aus byzantinischer Tradition und Volksgesängen. Oft in Gebetsform geht's dabei um den Ausdruck spiritueller Tiefe und im Herzen empfundenen Glaubens, also Gott rockt das Herz. Noch einmal der Chor von Theologischer Akademie und Priesterseminar Kiew mit »O neues Wunder«.
Vielen Dank an Martin Riesel für die Netzmusik. Auf unserer Webseite gibt es die Netzmusik auch zum Nachhören und natürlich finden Sie dort auch die Links zu den entsprechenden Labels und Interpreten.
Breitband Porträt.
Er fährt immer noch jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro. Nur, dass sein Schreibtisch jetzt nicht mehr in der Universal-Firmenzentrale steht, sondern in einer Fabriketage in Berlin-Mitte. Vor 4 Jahren räumte Tim Renner, das einstige Wunderkind der Branche, seinen Vorstandsposten, schrieb ein Buch über seine Cheferfahrungen und gründete seinen eigenen Musikgemischtwarenladen. Gerd Brendel traf ihn an einem seiner vielen neuen Arbeitsplätze.
Wenn ich nur durchsieht, muss er 55 Spitzen hier aufmachen. Ja, das ist um. Gut, naja, zuerst bin ich in 10 Minuten da.
Ein typischer Tim Renner-Tag besteht sicher mindestens zur Hälfte aus Telefonaten und Mailbeantwortungen.
Wenn Tim Renner eine berufstypische Handbewegung ausführen sollte, es wäre die angewinkelte Linke, die ein Handy hält. Gerade spricht er mit dem Management eines Musikers.
Eigentlich wollte er mehr Geld, aber sowas wird ja dann selten ausgedrückt, sondern wird eher ausgedrückt, so ich will jetzt das und das nicht machen und das möchte ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt eingeschnappt und dann müssen Sie erstmal rausfinden, weshalb ist er eingeschnappt und dann fürs Beginnen das zu klären.
Die Mischung aus nüchternem Geschäftssinn und Sozialkompetenz hat Tim Renner von seinen Eltern gelernt im bürgerlichen Hamburg Poppenbüttel.
Der zweite Mann meiner Mutter, den ich eigentlich als mein Vater empfunden habe, war Bibelverleger, war, glaube ich, auch Parteimitglied der CDU Und meine Mutter wiederum hatte einen Hintergrund als Sozialpädagogin, der natürlich ein bisschen was mit 68 zu tun hatte. Insofern ging es wirklich schon sehr lebhaft diskutierend bei uns am Familientische zu. Mein Vater hatte die angenehme Haltung, dass man jede Meinung vertreten könne, solange man auch eine Begründung haben würde. Der war eben halt an sich ein konservativer Freigeist.
Besonders die akustische Toleranz seines Stiefvaters stellte der junge Tim regelmäßig auf die Probe.
Ich hatte eine Band gehabt, die hieß Quälende Geräusche. Wurde ihrem Namen auch sehr gerecht. Das war damals die Bewegung der genialen Dilettanten. Wir alle konnten unsere Instrumente nicht beherrschen. Tödliche Doris, also dieses Umfeld.
Genial dilettieren. Wenn es einen roten Faden gibt, der sich durch Renners Berufsleben zieht, dann lässt er sich mit diesen zwei Wörtern beschreiben. Im Musikgeschäft landete der Self-Made Man zufällig. Auf der Suche nach Hintergrundmaterial für eine Enthüllungsstory bewarb sich der damalige Musikjournalist als Praktikant bei Polydor. 15 Jahre später zog er als jüngstes Vorstandsmitglied in die Chefetage des Mutterkonzerns Universal ein und sorgte dafür, dass Bands wie Tokotronic oder Rammstein ihre ersten Plattenverträge bekamen. Die Presse feierte ihn als Wunderkind und Starverkäufer oder schmähte Renner als
durchgedrehten Seitenscheitel, der sich für Bill Gates hält.
Entsprechend groß war das Erstaunen, als Renner, konfrontiert mit Sparplänen der Firmenzentrale, den Hut nahm und noch einmal von vorne anfing. Zusammen mit seiner Frau gründete er den Gemischtwarenladen Motor. Mittlerweile gehören ein Musiklabel, ein Online-Musikmagazin, ein Radiosender Motor FM, der Internet-Fernsehsender Motor TV und eine eigene Konzertagentur zu Renners Motor-Imperium. Jeder Titel auf der Playlist des Senders kann anschließend über das Motorportal als Download gekauft werden. Als Dauerwerbesendung versteht Renner sein Musikprogramm dabei nicht, eher als Sprungbrett für junge Gruppen, wie Polarkreis 18 zum Beispiel. Die Dresdner Newcomer-Band steht seit 2 Jahren bei Renners Motorlabel unter Vertrag.
Wenn ich merke, wie sich auch so eine Band wie Polarkreis 18 sich mittlerweile entwickelt hat, wie viel intensive ihre Songs rüberkommen und was sie beim Publikum auslösen, dass ich Bestandteil dieses Teams bin, das ist ein ganz tolles Gefühl. Also das ist irgendwie Patenonkel auf einer Konfirmation.
Klar, dass Renner am Abend nach dem Büroalltag zum Tourneeabschlusskonzert seiner Patenkinder in einem alten Bahnhof in Berlin-Friedrichshain radelt. Die elegischen Popbeats von Polarkreis 18 kommen an und als Leadsänger Felix Räuber ganz in Weiß zum ersten Mal die Tonleiter mit seinem beinahe Falsett hochklettert, johlt das Publikum. Die Idee, die Band ganz in Weiß auftreten zu lassen, stammt von Tim Renner. Auch wenn immer mehr Bands ihre Musik direkt über das Internet vertreiben, er glaubt an die Zukunft von Plattenfirmen.
Das Internet wird natürlich eine ganz maßgebliche Rolle in der Zukunft einnehmen. Und es wird allerdings nicht Labels dadurch komplett überflüssig machen. Denn Künstler werden einerseits immer einen Beratungshorizont brauchen. Ob sich nun Label nennt oder Management, ist dabei völlig egal. Sie werden vor allen Dingen dann, wenn sie noch sehr junge, noch sehr unerfahrene Bands sind, in der Tat auch eine weitere Identität brauchen, die in dem endlosen Angebot des Internets.
Imageberater und Vermittler. Schon während der Zugabe hält Renner das Handy ans Ohr gepresst. Diesmal ist es der Vorstand der Grünen Heinrich-Böll-Stiftung, mit dem sich Renner nach dem Konzert im Backstage-Bereich verabredet, um eine gemeinsame Konzerttournee zum Klimawandel zu besprechen. Später muss Renner noch die Band trösten, weil der Beamer für die Bühnenprojektion nicht funktioniert hat. Irgendwann, lange nach Mitternacht, hat Tim Renner dann das Mobiltelefon endlich mit einem Bierglas getauscht. Ein bisschen verloren steht er an der Bar auf der Aftershow-Party. Von den Gästen ist nur noch der Vorstand der Grünen Stiftung älter als der Musikmanager. Welchen Preis hat der Erfolg? Die Frage hat sich Renner zuletzt vor einem Jahr gestellt.
Wo eine meiner Töchter sehr krank wurde und ich aber nicht die Zeit hatte für sie. Ne? Da ist dann doch noch nicht, längst nicht alles bei einem selbst im Griff. Dann denkt man irgendwie, ich dachte, ich bin aus diesem Käfig raus und vielleicht bin ich doch noch drin.
Sag alles ab, geh einfach weg, singt Tokotronic, eine der Bands, die der Musikmanager entdeckt hat auf ihrem letzten Album. Selbst wenn Tim Renner schon mal daran gedacht hätte, er würde es vermutlich nie zugeben.
Gerd Brendel hat in Berlin den Musikmanager Tim Renner begleitet. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Netzmusik.
Im dritten Teil der Netzmusik geht's nochmal um etwas andere Weihnachtsmusik, die ein deutscher Blogger auf seiner Liste von Creative Commons Christmas Songs zusammengefasst hat. Diesmal eher klassisches Weihnachtsliedgut, allerdings in Chipmusikversionen des legendären 8-Bit Peoples Kollektivs. Breitbandnetzmusik mit Let It Snow, eingespielt auf dem Game Boy von Bitshifter für den Sampler The 8 Bits of Christmas. Dahinter steht das berühmteste und global zusammengesetzte Chipmusikkollektiv 8-Bit Peoples und darauf versammelt sind acht eher typisch weihnachtliche Lieder im Sound der frühen Videospiel- und Computerkonsolen. Der New Yorker Bitshifter ist da einer der prominentesten Vertreter und Virtuose auf dem Game Boy. Spezialist für Sounds vom Commodore 64 ist der Schwede Anders Karlsson, Künstlername Go280. Dann doch Songs, die gehen gar nicht mehr, auch wenn Last Christmas hier im Hot Digi Remix von Go280 mal wieder anders klingt. Die größte Datei auf dem weihnachtlichen Chipmusik-Sampler The 8 Bits of Christmas, das ist eine Komposition des Franzosen Mathieu Stempel. Als DMA-SC hat er das folgende Stück produziert, übrigens auf dem in den späten 80ern beliebten Atari ST, The First Blip-Blop Noel.
Breitband. Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blockspiel auf breitband-online.de eigene Reportagen oder Kurzhörspiele hochladen. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. Entscheidend für die redaktionelle Auswahl in dieser Woche war die Form, die tolle Sprechhaltung und die wirklich sehr gute Umsetzung des Blockspiels. Extrem ansprechend verpackt, wunderbar zurückgelehntes Tempo, professionelle Produktion, lautet dann auch einer der Kommentare zu, jetzt wird das mit dem W. Eine neoromantische Beschreibung des Wetters von Mia Frimmer.
Im Auge des Sturms ist es still. Man kann auch in Erwartung einer großen Katastrophe die Geschehnisse stoppen. Ein Geräusch von sich bewegenden Vögeln. Es sind viele. Zum Abflug bereit.
Das Gewitter, das sich den ganzen Nachmittag mit immer dunkleren Farben angekündigt hatte, ist plötzlich direkt über uns. Laut, mit heftigen Windböen, ist es von Weitem herangezogen.
Ich sehe nichts, wenn ich aufs Meer sehe. Einfach nichts. Tut mir leid.
Jetzt wird mir das mit dem Wetter plötzlich klar.
Innerhalb einer Viertelstunde wird der Himmel schwarz.
Was andere da sehen? Keine Ahnung.
Das Meer rollt aufgepeitscht den entvölkerten Strand hoch. Es schäumt wütend. Sein dünner, weißer Rand wird breit und wirft Blasen.
Man kann auch in Erwartung einer großen Katastrophe die Geschehnisse stoppen.
Ein Missverständnis.
Die Kraft der Wellen verdoppelt sich.
Im Zeitlupentempo rückwärts und dann schneiden wir ein anderes Ende dran.
Ein Geräusch von sich bewegenden Vögeln.
Ich ertrage es nicht, wenn sie da sitzen, einfach so und vor sich hinstarren. Ich will immer irgendwie hinrennen und die schütteln. Ich will sie bei den Schultern packen und anbrüllen. Was seht ihr da? Am liebsten wäre ich dabei bewaffnet. Sie müssten mir sofort antworten und dann würde ich sie in Ruhe lassen. Stopp! Stopp sagen! Und dann hört alles auf. Hauptsache, sie antworten irgendwas.
Im Auge des Sturms ist es still. Ein Geräusch von sich bewegenden Vögeln.
Man kann, auch in Erwartung einer großen Katastrophe, die Geschehnisse stoppen.
Sein dünner, weißer Rand wird breit und wirft Blasen.
Es ist Sonne.
Man kann wie im Film Stopp sagen und dann hört alles auf.
Es sind viele zum Abflug bereit.
Im Sommer wollte sie mit mir schwimmen gehen.
Ich bin das Ufer.
Sie wollte mich mit nassen Haaren sehen.
Die Kraft der Wellen verdoppelt sich.
Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe, wie die Bäume sich bewegen, die noch verbliebenen Blätter.
Innerhalb von Sekunden sind wir nass bis auf die Haut.
Man kann wie im Film Stopp sagen und dann hört alles auf.
Ich habe ihr gesagt, das sei ihr Problem. Es hätte nichts mit mir zu tun, absolut nichts.
Die letzten Gruppen packen hastig ihre Badesachen und Strandhocker. Ein heftiger Wind zwingt uns zum Gehen in Schräglage.
Und plötzlich zeigte sich der deutsche Himmel versöhnlich. Ein senfgelber Streifen für das geschnittene Korn, ein dunkelgrüner für den Wald dahinter und darüber kräftiges Mittelblau.
Gemeinsam mit zwei kleinen Mädchen und einem struppigen Hund suchen wir an einer kleinen Holzhütte Schutz. Nach einer Viertelstunde Warten im prasselnden Regen laufen wir, unsere feuchten Handtücher an ausgestreckten Armen über unsere Köpfe gespannt, durch das immer heftiger werdende Unwetter. Blitze zucken.
Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein Unglück.
Innerhalb von Sekunden sind wir nass bis auf die Haut.
Abends gehen wir in den Dünen spazieren und laufen an den Jüngeren vorbei, die in bunte Schlafsäcke gekuschelt am Strand schlafen. Heute regnet es wieder. Gestern Abend haben wir Dido und Aeneas gehört, bis die Campingplatzaufsicht kam. Wir hatten den Wagen rückwärts an unser Lager herangefahren und die Kofferraumklappe weit geöffnet.
Er wollte mich mit nassen Haaren sehen. Und plötzlich zeigte sich der deutsche Himmel versöhnlich, ein senfgelber Streifen für das geschnittene Korn, ein dunkelgrüner für den Wald dahinter und darüber kräftiges Mittelblau.
Leute gehen vorbei.
Jetzt wird mir das mit dem Wetter plötzlich klar.
Du, die Vögel, die schweren Flugzeuge, Kirchenglocken, Autos, du wirst nur dastehen und die Geräusche hören.
Im Auge des Sturms ist es still.
Jetzt wird mir das mit dem Wetter plötzlich klar.
Jetzt wird das mit dem W von Mia Frimmer. Leider haben wir die Autorin nicht erreicht, hoffen aber recht bald mal wieder von ihr zu hören. Und das war auch schon das Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal Stille Nacht, Heilige Nacht, hier im 8-Bit-Sound Silent Night von Null Sleep. In diesem Sinne, ich wünsche ganz wunderbare Weihnachtsfeiertage. Machen Sie es gut.